Wir wollen jetzt sprechen über den FC Augsburg. Wie gut ist der Fußball wirklich? Die Ergebnisse, sie stimmen ja, und auch der Tabellenplatz. Rang 11, 31 Punkte, also Abstiegskampf ist das nicht mehr. Was ist es denn dann? Darüber wollen wir sprechen jetzt mit Irina Fuchs. Sie ist Podcasterin beim Puppengeschwätz und sie ist Buchautorin. Aus der Rosenau bis nach Europa heißt das von ihr mitverfasste Buch. Jetzt hier im Rasenfunk geht's also um den FCA.
Sie hören den Rasen.
Ich muss 35 Jahre alt. Ich habe lange gespielt Fußball, aber ich noch nie gesehen ein Spiel genau heute. Für mich das nicht Profimannschaft, das nicht Profifußball. Unglaublich.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Irina, wie schön, dass du im Rasenfunk bist. Hi.
Ja, servus auch von meiner Seite.
Ja, schön, dass du da bist. Wie hoch gehen denn deine Träume? Ich meine, du hast ein Buch darüber geschrieben, zusammen mit Andreas Riedl und Andreas Schmidt, über ja Europapokal in, ja nicht in der Rosenau, das wäre falsch, aber quasi beim FCA. Schaust du schon in die Richtung?
Oh, schwierig. Also ich bin ja hier echt nicht als jemand bekannt, der so schnell in der Euphorie ausbricht, sondern gerne mal auf die sprichwörtliche Euphoriebremse drückt. Von dem her bin ich immer noch so ein bisschen, ob des jüngsten Erfolges, eher skeptisch.
Mhm. Rückrundentabelle Rang 3. Das sieht alles ganz wunderbar aus. Wenn man es aufs Kalenderjahr betrachtet, dann sogar noch besser, weil man erst 3 Gegentore kassiert hat. Wie findest du denn die Spielweise vom FC Augsburg jenseits von den Ergebnissen?
Also wenn ich jetzt ertragsreich sage, dann lass du mir das nicht durchgehen, weil du gerade die letzte Sekunde noch jenseits von Ergebnissen gesagt hast, ne?
Ja, gut, ich meine, es ist halt, ich meine, du kennst ja den Hintergrund der Frage. Ich bin relativ kritisch gewesen bei den letzten Spielen vom FCA, weil ich finde, es ist kein guter Fußball, es ist kein schön anzuschauender Fußball. Das ist auch völlig legitim. Also das wichtigste Interesse vom FCA ist es nicht, ob es Max Ost aus München gefällt, sondern welchen Erfolg man damit hat. Aber deswegen interessiert mich eben, wie gefällt es denn dir als FCA-Fan?
Also Irina aus NRW sagt, dass es ihr tatsächlich eigentlich ja unter dem Aspekt, was wir zur Winterpause hin gesehen haben, ganz okay, zumindest defensiv gefällt. Also ich finde, wir stehen mit den Umstellungen von Damen als Stammkeeper, den ja Matsima und jetzt auch Cesiger, den sie da verpflichtet haben. Das sieht wirklich defensiv gut aus. Auch Hovelow, dem hat man ja, glaube ich, auch so einen Frühling gar nicht mehr so wirklich zugetraut. Aber dann, je weiter es nach vorne geht, Richtung gegnerischen 16er, desto mauer wird's dann tatsächlich. Das muss man schon einfach sagen. Da ist kein geordneter Spielaufbau zu erkennen. Man hat so eine Kreativitätsmaschine da vorne, das ist Klopp-Maurice, das finde ich ja tatsächlich, ist etwas, was ein Glücksgriff war hinterher vom FCA. Der macht so ein bisschen Ruben Vargas, der das vorher vielleicht auch so mal im Petto hatte, schon ja vergessen, würde ich sagen. Aber in Summe ist es halt natürlich dann schon recht wenig. Mhm. Alleine auf Klopp-Maurice dann auch ausrechenbar zu sein. Viele doppeln ihn jetzt auch schon. Weil sie wissen, wenn sie den aus dem Spiel nehmen, dann geht von wenig anderen Impuls aufs Spiel so richtig aus.
Mhm. Ja, und bei Claude Maurice ist es ja auch so eine Sache. Also klar ist es eure beste Verpflichtung in diesem Jahr und auf jeden Fall mit seinen 9 Toren, die er gemacht hat. Er ist ja der Top-Torschütze beim FCA, auch eben offensiv die wichtigste Person auf dem Feld. Aber man weiß eben nicht so ganz, wie sehr man dem trauen kann. Zumindest mir geht's so. Denn wenn man sich anguckt, wie viel mehr Tore er erzielt hat, als er eigentlich Expected Goals gehabt hätte, da ist er in einer Reihe mit, halte ich fest, Omar Mamouche, Patrick Schick, Harry Kane. Die alle sind ungefähr in dem Bereich, in dem Alexis Claude-Maurice ist. Das heißt, entweder ist er ein ganz fantastischer Stürmer und wird das immer wieder reproduzieren, oder er überperformt gerade etwas und das wird sich noch ein bisschen einnivellieren. Und er wird nicht mit diesen Namen genannt werden, würde er immer noch ein guter Spieler sein. Was ist denn so dein Gefühl?
Ja gut, der ist noch sehr jung. Der hat ja so hat noch einiges an Karriere vor sich. Finde, er zeigt jetzt so klassisch auch das, dass er noch eine unbekannte Person in der Bundesliga ist. Da hat man es generell etwas leichter. Da kann man sich noch nicht so als Gegenspieler, außer man studiert jetzt wirklich auch die ausländischen Ligen en detail, dann glaube ich, dass man ihn halt einfach noch so als Überraschungsmoment hat, aber das wird auch nicht mehr lang so anhalten, wie du schon sagtest. Also dann wird er vielleicht auch mal Spiele haben, die hatte er auch, wo er mal wirklich auch klassischerweise untertaucht, wo er keinen Impuls aufs Spiel hat oder geben kann. Und dann müssen eigentlich andere meines Erachtens für einstehen. Und da muss man Plan B haben. Und der fehlt mir momentan noch so ein bisschen. Muss aber sagen, dass das in Augsburg eigentlich so ein generelles Ding ist, dass man keine langfristige spielerische Weiterentwicklung sieht. Man hatte immer so Momente, wo du denkst so, ja, der Trainer, der hat jetzt eine Idee, der bringt's jetzt mit. Und dann denkst du so, ja, wieder nicht. Und bei Toro ist es jetzt so, dass er es versucht hat in der Sommerpause. Er hat interessante Impulse gegeben. Es hat aber nicht so ganz funktioniert. Größter Kracher war dann dieses 5:1 gegen Holstein Kiel vor Weihnachten. Und dann hat das jetzt, glaube ich, alles wieder ad acta gelegt, was er offensiv so sich ausgedacht hat, einfach zugunsten der Grundstabilität, weil er gemerkt hat, er kriegt sonst halt die Abwehr nicht mehr so ganz dicht. Und ja, gegen Holstein Kiel war tatsächlich für mich so das negative Highlight, dass man da gar nicht mehr geordnet war, dass die Tore viel zu leicht fielen und dass man die Angriffe dann gar nicht mehr richtig verteidigt bekommen hat. Und ja.
Ja, ich meine, das hat ja auch definitiv geklappt. Also wir werden auf jeden Fall gleich noch die Defensive loben, aber lass mal kurz bei dem Spiel nach vorne und bei Claude Maurice bleiben. Also du hast gesagt, er ist ein junger Spieler, das stimmt natürlich, aber jetzt vielleicht nicht so jung, wie man sich dann vorstellt, wenn man sagt, wir haben uns einen jungen Spieler aus der Ligue 1 gehört. 26 Jahre ist er alt. Wie blickst du denn auf diesen Wechsel und generell eure Transferstrategie, die ihr in diesem Sommer hattet und auch im Winter?
Also für uns war das generell, glaube ich, schon wieder so wirklich ein kleiner Umbruch, muss man sagen. Wenn man jetzt so sieht, wer da alles gegangen ist. Demirovic ist natürlich so der am schwerwiegendsten ist, will man sagen. Da hat man in Augsburg immer gesagt, den ersetzen wir mit mehreren Spielern. Unter anderem hat man ja dann auch Titz nicht gehen lassen, hat dann noch zwei weitere französisch angehauchte Stürmer dazu geholt und hat dann gehofft, dass die so im Verbund, glaube ich, auffangen. Dann hat man Claude Maurice geholt. Ich weiß nicht, ob man schon damals überlegt hat, geht Ruben Vargas, weil für mich sind sie schon ähnlich von der Spielweise auch, nicht komplett gleich, aber schon ähnlich, dass Mert Kümür zum Beispiel offensiv so reinwächst und so viel da schon leisten kann, das war, glaube ich, noch nicht abzusehen zu dem Zeitpunkt. Und ja, Kevin Schlotterbeck ist ein guter Transfer. Der hat vielleicht so ein bisschen den Udokai-Abgang mit aufgefangen. Und interessanterweise wollte man ja mit dem Abgang von Kubek, mit Labrovic und Damen einen Zweikampf im Tor auch befeuern. Das fand ich auch persönlich sehr spannend. Damit Damen vielleicht nochmal so ein bisschen die restlichen Prozente rausgekitzelt bekommt. Und das hat ja auch jetzt nachträglich über den Winter geklappt. Offensiv, glaube ich, geht das noch nicht so 100% auf. Bringt jetzt eben besagter Claude Maurice eine sehr gute Leistung tatsächlich. Aber sonst, trifft natürlich auch ganz gut, aber fehlt häufig die Bindung zum Spiel. Ich will auch tatsächlich kein Stürmer sein beim FCA. Die tun mir regelmäßig schon leid, also so in der Luft zu hängen und du musst halt voll übers Kämpferische kommen. Es kann halt zum Beispiel Philipp Titz sehr gut, der wirft sich ja wirklich überall rein, kämpft mit und das musst du halt auch beim FCA tun. Also du bist kein Stürmer, der lauert, der wirklich nur wartet auf seine Chance, sondern du musst dir zum Teil halt auch mitarbeiten und das liegt tatsächlich halt einfach auch nicht jedem. Und offensiv hätte es vielleicht noch in der Breite so ein bisschen gefehlt, meines Erachtens. Also vor allem auf den Flügeln ist das für mich noch immer nicht zu 100% sattelfest. Und ich glaube, da sind wir auf jeden Fall in der kommenden Sommertransferperiode nochmal gefordert.
Aber es ist eigentlich so wie schon die letzten anderthalb Jahre, wenn man auf den Kader des FCA guckt, dann sieht man immer sehr viel Potenzial. es ist immer ein interessant zusammengestellter Kader. Es ist auch nie der jüngste Kader, sondern da hast du immer auch ein paar erfahrene Spieler mit dabei. Man hat jetzt auch seine Standard-Flügelverteidiger mal wieder geholt. Und mit Giannoulis hat man ja vielleicht wirklich jemanden gefunden, der auch da mal für eine Verbesserung sorgt. Bei Marius Wolf bin ich persönlich noch ein bisschen skeptischer, aber da kann man auch gut gegen argumentieren. Also aktuell stimmen die Ergebnisse definitiv und vielleicht liege ich da einfach in meiner Einschätzung falsch. Das kann sehr gut sein. Was ich aber dann zum Beispiel nicht verstanden habe in diesem Winter ist, warum man Mergin Berisha wieder zurückholt von Hoffenheim.
Ja, der hat sich dann ja auch gleich erfolgreich verletzt und steht deswegen auch gar nicht so wirklich zur Verfügung. Selber habe ich es jetzt auch nicht verstanden. Bringt jetzt, also ich weiß nicht, also mit Tietz und mit Esson, der fand ich uns eigentlich relativ gut aufgestellt und dann hat man ja nur Meunier draußen sitzen und finde das eigentlich mit Berisha einen zu viel. Also den genauen Gedankengang kann ich nicht hundertprozentig nachvollziehen. Vielleicht war er zum schmalen Kurs irgendwie zu haben, wer weiß. Also in Hoffenheim hat er ja wirklich gar keine Rolle mehr so großartig gespielt. So richtig sagen, was sie sich dabei gedacht haben, kann ich nicht hundertprozentig. Ob sie geglaubt haben, da geht noch einer und dann ist keiner mehr gegangen von der Offensivreihe. Auf jeden Fall kann er ja vielleicht nochmal, wenn er sich jetzt regeneriert, ich weiß nicht, ich glaube Oberschenkel hat er was, könnte er schon nochmal eine Rolle spielen, aber ist natürlich jemand, der hat jetzt nicht viel gespielt, dann verletzt er sich direkt, muss in einem doch neuen Umfeld wieder, also ist jetzt nicht ganz gänzlich unbekannt, aber es sind schon ein paar neue Mitspieler dabei, vielleicht schon eine leicht taktisch andere Ausrichtung und muss dann gleich eigentlich für eine Halbrunde funktionieren, ist schon relativ unglücklich, meines Erachtens.
Also, aber wie gesagt, eigentlich ist der Kader wie immer in der jüngeren Vergangenheit sehr spannend und man sieht eben Potenzial nach oben oder man kann sich das zumindest relativ leicht vorstellen. Und dementsprechend war das jetzt, glaube ich, auch, ich denke so seit 2 Jahren ungefähr ist das so. Ich denke mit der Torup-Verpflichtung, da fing das an, also nach Enrico Maaßen, dass wir hier im Rasenfunk über den FCA gesprochen haben und immer wieder war der Tenor von unterschiedlichen Gästen. Das warst du, das war aber auch Andi Riedl, das war aber auch Florian Eisele. Immer war der Grundtenor, es braucht jetzt nur noch, also wir sind ganz kurz davor, vor dem Sprung, den wir in der Tabelle machen, den wir aber auch in der Spielweise machen. Das wird jetzt, hier ist richtig was am Entstehen. Kommt denn dieser Sprung noch?
Ja. Das ist jetzt schon sehr viel Tafelsatz lesen. Also ich würde es mir persönlich natürlich als Fan auch so wünschen. Ich denke mir auch, der Kader gibt's eigentlich her. Ich denke mir immer, eigentlich müsste jeder mal so seine vollen 100% abrufen. Und ich glaube, dann wäre da sehr, sehr viel drin. Woran es jetzt genau hapert, man kann es nur mutmaßen. Ich habe so zumindest die Hoffnung jetzt, wo die Defensive solide steht, dass man jetzt vielleicht dann mehr in der Rückrunde auf die Offensive nochmal Wert legt, da Kreativität reinbringt, die ja definitiv auch vorhanden ist und dann einfach vielleicht auch frühzeitig den Klassenerhalt, das wünsche ich mir persönlich als Ziel, frühzeitig eintütet und dann vielleicht einfach auch nochmal mutiger sein kann. Also dann vielleicht den Nachwuchs reinwerfen, vielleicht kann da ein Matt Kümü noch Impulse setzen und dann einfach vielleicht die Weichen stellen, um dann doch nochmal über die Sommerpause hinweg in der nächsten Saison komplett mit einer offensiveren Spielweise anzutreten. Weil ich glaube tatsächlich, dass das einfach hier in Augsburg dann doch ein bisschen mehr Zeit braucht.
Aber kann das jetzt Torup, deiner Meinung nach? Weiß man, wie er in Kopenhagen hat spielen lassen? Weil wir haben ganz unterschiedliche Spielstile beim FCA schon gesehen. Ging los 4-4-2 Raute, sehr erfolgreich, auch offensiv schön. Auf einmal hat der FCA auch Offensivfußball gespielt. In der Sekunde, in der man was erreichen konnte, also mit dem Frankfurt-Auswärtsspiel, hörte das dann auf, aber das kann 1000 Gründe gehabt haben. Und dann in dieser Saison, du hast es ja schon ein bisschen beschrieben, er hat neue Dinge versucht, aber ehrlicherweise hatte ich nie den Eindruck, dass das jetzt so wirklich ein kreativer, gute Laune-Fußball sein soll. Und man ist ja dann auch wieder zurückgefallen in, würde ich sagen, fast schon alte Zeiten. Also das, was der FCA jetzt spielt, das haben wir unter Markus Weinzierl auch gesehen mit ein bisschen weniger Pressing jetzt, also im Vergleich zu damals weniger heute. Ja.
Du sagst, dass das ist halt wirklich auch der Punkt, also das, was ich meinte, dass man da keine langfristige spielerische Weiterentwicklung auf die Kette kriegt. Ich muss auch sagen, ich fand es spannend, dass er erstmal wieder in der Sommerpause die Viererkette rausgeholt hat, dann aber sie relativ schnell verworfen hat und hat dann einfach, ja, er ist ja auch jemand, der dann, wenn er die Führung, oder wenn wir die Führung erzielt haben, dann von einem 5-2-3 in ein 5-3-2 geht, um das Zentrum zu verdichten. Ich finde das immer spannend. Man zieht sich so dermaßen, wenn man ein 1-0 schießt, zieht er sich so dermaßen zurück und verdichtet so das Zentrum, um es dem Gegner sehr schwer zu machen und macht halt dann, man stellt halt gefühlt auch sehr schnell dann die Offensivbemühungen ein. Und das ist mir so ein bisschen Dorn im Auge, weil das ist durchaus in der Saison schon schief gegangen. Dann hat man gefühlt jeden Offensivspieler ausgewechselt, kassiert dann unglücklich irgendwie noch das 1-1 und dann müsste man eigentlich wieder was tun. Da kommt dann aber nichts mehr. Und deswegen alleine vielleicht so dieses, oh Gott, ich halte vielleicht lieber das 1-0 und mache dann komplett zu. Das wirkt natürlich dann auch sehr auch so erstmal auf den Außenstehenden auch unattraktiv, so nach dem Motto, ich mauer mich dann komplett ein und versuche nicht mehr wirklich offensiv nach vorne zu kommen. Und das sieht man dann doch auch zeitweilen in Augsburg. Und ich weiß nicht, ob Turup das immer drinne hat. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass er das mit dem Spielermaterial jetzt so macht und weil er weiß, macht man vielleicht etwas weniger individuell Fehler, man läuft nicht in den letzten entscheidenden Konter und nimmt vielleicht lieber das 1-0 mit, als selber noch das 2-0 zu machen.
Ich meine, die Ergebnisse geben Jestorup recht. Man lag 12-mal in Führung, 8-mal davon hat man gewonnen, 3-mal einen Unentschieden geholt, nur 1-mal tatsächlich noch verloren. Das heißt, die Punktverluste, die halten sich völlig im Rahmen und das funktioniert gut. Was ich aber manchmal nicht so ganz verstehe, ist, und vielleicht kannst du mir das erklären, warum traut man sich nicht, mutiger zu sein? Also woher kommt die Angst? Auch bei Jestorup. Denn ich verstehe natürlich, dass sowas wie das Kiel-Auswärtsspiel, dass man da ein bisschen Puls bekommt. Und ich will jetzt auch nicht so tun, als sei der FCA noch nie in Abstiegsgefahr gewesen in der Saison. Aber auf der anderen Seite ist es schon so, dass du eigentlich immer relativ im gemäßigten Mittelfeld warst, da wo der FCA ehrlicherweise immer liegt. Und gleichzeitig hat man jetzt auch nicht das Umfeld, das sofort anfängt, unruhig zu werden, wenn mal die Erfolge ausbleiben. Also der FCA hat ja ein treues Publikum und die haben schon so viel Mistfußball gesehen, dass die, du hast es ja gemerkt in der Anfangszeit von Torup, wie dankbar alle im Stadion vor Ort waren, dass da jetzt mal offensiv was ging. Und so ganz kann ich das deswegen nicht nachvollziehen, warum er nicht mutiger ist.
Ich glaube, das geht uns dann in Augsburg gerade allen so, dass man sich das fragt, weil, wie gesagt, ja, das Publikum ist sehr geduldig. Es ist wirklich so, dass man da nicht direkt draufhaut oder anfängt zu pfeifen, wenn jetzt wirklich mal was nicht aufgeht oder mal verloren wird. Ist immer die Frage, wie. Ich glaube, Mut würde sogar in Augsburg eher belohnt werden, wenn er da mal wirklich diese Karte setzen würde. Und ich muss sagen, dadurch, dass er jetzt zum Beispiel auch in den letzten Spielen immer mal auch den Matt Kümmer reingeschmissen hat, als wir zum Beispiel in Rückstand lagen oder nur in ganz hauchdünnen Vorsprung, zeigt schon, dass er sich diesem Mut so ein bisschen annähert. Vielleicht weniger drastisch, als wir das jetzt erwarten würden, aber er versucht es. Also das ist mir schon, also ich muss das Turup wirklich zugute halten. Alle anderen Trainer hatten auch massiv Angst, die Jugend einzuwechseln. Das hat er jetzt nicht. Also er hat keine Berührungsängste oder auch jetzt damals, als er Noah Kai Banks für Schlotterbeck gegen Pauli reingeworfen hat. Er hatte keine Angst, da in so einem wichtigen Spiel mit einem Abstiegskonkurrenten einen 18-Jährigen reinzuwerfen. Also so ein bisschen Mut muss ich ihm schon zugestehen, dass vielleicht das letzte Quäntchen, was dann so Richtung Mut und Kreativität und Offensivgeist angeht, ja, da fehlt es ihm halt noch momentan.
Und fehlt es vielleicht auch im Kader, da komme ich jetzt dann doch nochmal auf die Transferstrategie zurück, kann man vielleicht auch die These vertreten, dass der Spieler, der da am meisten fehlt, Arne Engels ist, der eben weg wollte zu Celtic. Und ich habe ihn jetzt gerade beim Rückspiel in München gesehen. Ehrlicherweise hat er da jetzt nicht komplett geglänzt, aber du hast schon gesehen, wie, also Min Jae Kim ist immer rausgerückt auf ihn im hohen Pressing, weil sie schon Respekt vor seiner Aufdrehbewegung hatten und dass er mit Blick auf die gegnerische Kette zulaufen kann. Und so einen Spieler hat man mit Claude Maurice, aber er kann ihn ja nicht komplett ersetzen.
Das ist richtig. Ich glaube, ja, also er ist ja dann doch auch, glaube ich, recht spät damals in der Sommerpause weggewechselt, hat sogar noch, glaube ich, auch zum Beispiel Pokalspiel und so gemacht. Ja, ich glaube, dass er wirklich weg wollte, sodass es sich nicht gelohnt hat, ihn da jetzt noch weiter zu halten, also gegen seinen Willen jetzt in dem Fall, dass man ihn nicht 1-1 ersetzt hat, dass es auch das, was ich sehe, also so eine agile Person in der Offensive, die auch defensive Stärken hat, die haben wir so nicht nochmal. Und ja, man muss auch einfach sagen, Respekt, der war noch so ein junger Kerl oder ist auch jetzt noch so ein junger Kerl, dass der schon so eine Bedeutung für das Augsburger Spiel hatte, das war damals gar nicht abzusehen. Und ja, also die andere Komponente, die ich sehe, ist halt immer noch, du hast vorher Marius Wolf angesprochen, für mich auch so einer, der noch hinter seinem Möglichkeiten zurückbleibt. Also wir haben auf der einen Seite Janulis, der so ein bisschen Iago vergessen macht. Der hat auch ähnlich intensive Läufe. Marius Wolf bleibt dagegen auf seiner Seite dagegen eher blass, finde ich persönlich. Also der hat mal gute Momente, der kommt auch sicherlich ein bisschen über seine Mentalität. Aber auch er könnte über die Seite noch mehr Wirbel verursachen, noch mehr offensive Momente reinbringen, weil irgendwie, er kann's ja aufgrund seiner Vita, er hat's ja auch irgendwo drinne. Und da habe ich mir persönlich ein bisschen mehr erwartet. Wen ich noch so ein bisschen mir erhoffe, der für mich auch einen ganz guten Sprung dieses Jahr gemacht hat, war Henrik Kudusu. Den kennen ja viele, ist jetzt nicht mit dem FCA Alten wahrscheinlich nicht so wirklich. Der kam ja auch aus der Augsburger Jugend, beziehungsweise aus der zweiten Mannschaft. Und auch er hat auf der Außenverteidigerposition wirklich gute Spiele gemacht, gute Flankenläufe gemacht, hat sich dann leider verletzt. Und von dem erhoffe ich mir persönlich auch noch sehr viel, weil er hat interessanterweise diese mutigen Läufe zur Grundlinie, mal eine schöne Flanke rein, die hat er wirklich auch mal zeigen können.
Ja, das ist nämlich das Interessante, dass ich finde, oberflächlich betrachtet ist es eben spannender Kader und da ist sehr viel drin. Und wenn du dann aber ins Detail reinguckst, dann gibt es so zumindest meiner Meinung nach Schieflagen im Kader. Also eben zum Beispiel, du hast schon Marius Wolf angesprochen, der offensiv nicht das bringt, was man sich von ihm erhofft, der auch ganz fürchterliche Standards schlägt. Ist meine persönliche Meinung, da fehlt Arne Enges zum Beispiel auch als guter Standardschütze. Du hast zum Beispiel Samuel Essende, der zwar ein wichtiger Zielspieler ist, der auch seine Tore gemacht hat, aber wenn du im Anlaufen gegen den Ball Essende mit Tietz vergleichst, dann ist das fast wie Tag und Nacht. Also der eine macht's und der andere nicht. Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben an dem, was du vorhin über Tietz gesagt hast, schon rausgekriegt, der ist es, der es macht. Dann haben wir eben jemanden wie Enges, der fehlt, jemand wie Vargas, der fehlt, jetzt dann erst seit dem Winter, der zwar von Claude Maurice ersetzt werden kann, du hast es ja schon rausgearbeitet, aber Claude Maurice kommt ja viel weniger über seine Geschwindigkeit und viel weniger über den Flügel. Gleichzeitig haben wir einen Kader mit Problemen auf den Flügel, wo du aber tatsächlich auch den Eindruck hast, naja, wenn das auf eine Fünferkette hinausgelegt ist, dann brauchst du auch diese klassischen offensiven Flügelspieler nicht. Vielleicht hat Torup auch deshalb versucht, Viererkette zu spielen, hat dann gesehen, das funktioniert nicht so ganz. Okay, zurück zur Fünferkette und da müssen eben Janulis und Wolf diese langen Wege machen, was ja alles legitim ist. Aber ich habe den Eindruck, dass da relativ viel irgendwie nicht zusammenpasst und dass deswegen so viel im Spiel vom FCA relativ trockenes Brot ist. Also das ist auf einem sehr hohen Level, was so die Grundtugenden angeht. Leistungsbereitschaft, Laufbereitschaft, Sprints, Kopfballduelle ist mal wieder super gut. Da ist man, glaube ich, eines der besten Teams der kompletten Liga. Müsste ich nochmal nachgucken. Ja, ja, genau. Da hat man in den Tops 5 der Liga hast du gleich mal wieder 3 Augsburger. Also hohe Flanken gegen Augsburg. Könnt ihr probieren, liebe Gegner, aber viel Spaß damit. Vielleicht könnt ihr einen zweiten Ball kriegen. Das wird nicht klappen. Also so ein hohes Grundniveau ist da, aber insgesamt ist es so viel Stückwerk und so viele Dinge passen in sich nicht. Und manchmal ist auch die Wechselpolitik von Jes Torup nicht, zumindest von außen nicht gleich erklärbar. Du hast es ja auch erzählt, was er nach Führung macht, diese passiven Phasen, in die Augsburg immer wieder reinfällt. Und ich muss sagen, als jemand, der ja jedes Augsburg-Spiel sieht, also auf eine Art und Weise verzweifle ich da fast schon dran, dass es schon wieder so, also ehrlicherweise, ich finde es einfach schlecht ist. Wo bin ich da jetzt ungerecht?
Ich glaube einfach, du hast nicht die Demut eines richtigen FCA-Fans.
Ja, das stimmt.
Ja, also ich meine, ja, auf jeden Fall. Also das ist kein Vorwurf. Tatsächlich ist es halt einfach so, dass man vielleicht einfach wirklich ein dankbares Publikum ist, dass man weiß, man kann da was aufbauen. Es ist natürlich jetzt sehr oft nicht passiert. Deswegen meine Frage halt auch, wird es jetzt gelingen? Ich hoffe es wirklich sehr. Weiß ja nicht, ob da Konstanz halt auch hilft, dass man eben nicht jetzt den nächsten Trainer dann in der Winterpause verheizt hat. Es stand ja definitiv nach der Holstein-Kiel Niederlage nach der deftigen unterm Weihnachtsbaum zur Debatte. Also das waren schon intensive Diskussionen, die in Augsburg entbrannt sind. Und man hat sich dann über Neujahr entschieden, bei Torup zu bleiben. Dafür gibt's Gründe. Man will da einfach vielleicht ihm auch nochmal die Chance geben, Konstanz reinbringen, weil ich glaube, der nächste Trainerwechsel hätte es nicht behoben. Der hätte ja mit dem gleichen Spielermaterial weiterarbeiten müssen. Und im Endeffekt kann man halt nur sagen, ich bin auch bei dir, wenn man jetzt die Chance hat, mit Torup dann in die Sommerpause zu gehen, man hält die Klasse, vielleicht ist auch ein bisschen mehr drin, dann sollte man nochmal wirklich gucken, wo hat es da jetzt gehapert, vor allem offensiv, wo muss man da nochmal ansetzen, vielleicht auch mal intensiv nach den Spielerprofilen fahnden, die einem jetzt fehlen, weil die gibt's ja, die sind zwar vielleicht einfach zu entdecken und auch vielleicht nicht günstig zu haben, aber man braucht sie ja, da gibt's entscheidende Puzzlestücke und ich glaube, über die Defensive müssen wir nicht meckern, aber in der Offensive fehlt es dann an der einen oder anderen Stelle oder auch im Bindeglied defensives Mittelfeld Richtung Offensive, da fehlt es dann doch auf der einen oder anderen Position.
Und das führt eben zu 27 Toren nach 23 Spielen und insgesamt hat Augsburg in dieser Saison laut FBref, die greifen auf Opta-Daten zu, hat man von 23 Spielen in 9 Spielen einen Wert von kleiner als 1 bei den Expected Goals gehabt. Es gibt tatsächlich in der unteren Tabellenregion nur Bochum und St. Pauli, die da einen noch niedrigeren Wert haben. Die haben 10 beziehungsweise 11 Spiele gehabt. Auf der anderen Seite des Balles, und jetzt kommen wir zu den positiveren Nachrichten, sieht's besser aus. Man hat, wenn man jetzt auf die Expected Goals Allowed mal guckt, wie viele Spiele hatte man da denn unter 1,0, dann waren das immerhin 8. Und das ist ein deutlicher Unterschied zu allen, die da unten stehen. Also Kiel 2, Heidenheim 3, Bochum 2, St. Pauli 5. Und St. Pauli hat ja schon eine der besten Defensiven dieser Liga. Und vor allem in den letzten Spielen kamen da sehr viele dazu. Ich glaube, 5 dieser 8 Spiele waren eben jetzt dann im Kalenderjahr. Das ist diese Umstellung, die wir angesprochen haben. Insgesamt kommt Augsburg da aber immer noch ein bisschen besser weg, als man eigentlich spielt. Also man kassiert ein paar weniger Tore, als man statistisch gesehen hätte kassieren sollen. Was hat sich denn da jetzt verändert, was die Defensive betrifft? Und wo liegen die Stärken, außer bei den Kopfballduellen, was ich schon vorhin mal erwähnt habe?
Ja, also generell muss man ja sagen, wurde Labrovic geholt und im Sommer, um dann Zweikampf auf der Torhüter-Position zu entfachen. Das ist sie durchaus gut gelungen. Labrovic hat selber keine schlechte Hinrunde gespielt. Man hat ihm damals den Vorzug gegeben. Und im Winter, dann nach dem Kiel-Spiel, dann der komplette Turnaround, würde ich sagen, hin zu Damen. Hinterher muss ich jetzt sagen, also ich dachte mir erst, ja, so schlecht war ja Labrovic gar nicht, war ja alles in Ordnung. Hinterher muss ich jetzt sagen, keine schlechte Entscheidung auf jeden Fall, dass sie sich pro Damen ausgesprochen haben. Der ist jetzt wirklich sehr, sehr stark auf der Linie geworden, hat viele Fehler ausmerzen können, die ihm noch in der Vorsaison unterlaufen sind. Also individuelle Torhüterfehler sind jetzt echt selten geworden. Und zudem profitiert er jetzt auch von einer eingespielten Hintermannschaft. Also man muss echt sagen, man hat jetzt so ein bisschen seine Vordermänner gefunden. Hauveloder als Kapitän in Fels in der Brandung, Matsima, folgerichtig, dass sie die Kaufoption so früh wie möglich gesichert haben. Der ist wirklich auch eine super Verpflichtung, muss ich sagen, wenn nicht eine der besten oder neben Club Maurice die beste Verpflichtung in der Sommerpause. Also wirklich Respekt. Der ist jetzt, wenn ich jetzt sage, das ist ein junger Spieler, darf ich es bei ihm jetzt aber sagen.
Das stimmt.
Der ist wirklich unerwartet stark. Und dann Cesiger von Wolfsburg mit Laie, den finde ich auch eine super Verstärkung da hinten. Tatsächlich ist teilweise dann Kevin Schlotterbeck auf der Bank und kommt dann rein und man hat diese luxuriöse Situation, dass man Kevin Schlotterbeck in Sturm stellen kann, der hält seinen Schädel rein und dann macht er das. Einfach unglaublich kopfballstark. Also in der Verteidigung hat man wirklich nicht so viele Probleme. Die Flügel haben wir schon besprochen, haben sich eingespielt. Marius Wolf ist ausbaufähig auf jeden Fall, aber ansonsten so gerade diese drei direkt vor Damen plus Damen selbst, die haben sich gefunden, die stehen solide. Das sieht eigentlich in der Regel relativ gut aus und von dem her, da konnten sich auf jeden Fall welche einspielen. Man sieht es auch ein bisschen an Damen, hat jetzt 5x0 gespielt. Glaube ich, er hat auch eine sehr hohe Paradenquote, also der macht sich auch richtig. Von dem her hinterher muss ich sagen, Labrovic spielt ja, hat ja im Pokal jetzt noch viel dafür dann gespielt, im DFB-Pokal, hat sich dieser Wechsel, so überraschend er für mich dann auch kam, hat sich ausgezeichnet auch.
Absolut. Also Finn Dahmen hat aktuell sogar die beste Save Percentage der Liga. Natürlich hat weniger Spiele als viele andere gemacht, aber fast 90% ist ein überragender Wert. Und hat eben auch die meisten Postshot Expected Goals allowed pariert. Also sprich, der Postshot Expected Goals Wert ist insofern interessant. Daran siehst du, wie gut ein Stürmer aufs Tor platziert hat seinen Ball. Da kann man übrigens auch ganz gut die Qualität von Stürmern von ablesen, wenn man sich das mal anguckt. Kann ich nur sehr empfehlen. Und da hat er eben auch sehr, sehr viel verhindert. Und das haben wir jetzt ja auch im Spiel gegen Gladbach gesehen. Also diese Dreifachparade, die er da hatte, die war nicht nur spektakulär, sondern eben auch sehr, sehr wichtig, weil das war genau in so einer komischen Phase, die eben Augsburg immer noch mit drin hat. Trotz Überzahl hat Gladbach eigentlich die großen Chancen und von Augsburg kam in dieser Phase nichts. Und Jastorup hat ja dann später auf der Pressekonferenz gesagt, ja, in der Halbzeit, da musste er schon mal lauter werden und die zweite Hälfte, die war ja dann doch auch besser. Also das heißt, da sieht man, wie wichtig Dahmen als Rückhalt ist. Wie glaubst du denn, wird sich das jetzt dann weiterentwickeln? Also gefühlt ist es der fünfte Frühling von Rovelow und ich meine, auch wieder fantastischer Assist, dieser Pass auf Claude Maurice zum 1:0, was glaube ich, da war einfach ganz wunderbar. Und wir haben ja gesehen, was mit dem letzten Trainer passiert ist, der ihn aussortieren wollte, das war Enno Maaßen. Das war nicht so nachhaltig erfolgreich. Also Rovelow scheint die Stütze zu sein in diesem Team. Ist damit dann die nächste Generation mit Mazzima, mit Schlotterbeck nebendran, ist die schon gefunden?
Also ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt, also er, sein Vertrag hat sich ja jetzt auch verlängert, meine ich, zuletzt für eine weitere Saison. Also er geht weiterhin den Weg mit dem FCA. Das ist irgendwie schon erfreulich, weil man muss ja sagen, ich habe ja dieses Buch geschrieben und er ist zu Zeiten dieses Buches tatsächlich in Augsburg präsent geworden. Wir haben gegen ihn in Alkmaar gespielt, haben ihn quasi mehr oder weniger mitgenommen in der
Winterpause. Die Konkurrenzschwächen, das gute alte FCA-Auto.
Genau. Auf jeden Fall, da sind wir ganz groß drin. Und
euer Römerkai quasi.
Genau, und den haben wir dann quasi mit eingetütet, mit der Augsburg genommen und seitdem ist er hier. Und also Enno Maaßen hat es versucht, war wirklich vielleicht auch eine Schwächephase von Hovelow, muss man dazu sagen. Aber man sieht halt auch, was im richtigen Umfeld passieren kann, also in der richtigen Formation mit den richtigen Nebenmännern, dann blühen halt alle rund um dich rum halt auch auf. Und natürlich auch der Torhüter. Und ich glaube halt, von der Mentalität her ist Hovelow kein ruhiger Spieler. Er ist auch einer, der ist oft beim Schiri. Der hat vielleicht noch so dieses Aufrührerische. Er ist halt wirklich ein klassischer Anführer und das braucht's in dieser Elf auch. Also so eine Elf, die selber manchmal vielleicht noch den Kopf einzieht, wenn's mal nicht so läuft. Und dann kommt ein Hovelow und du findest ihn dann bei der Eckfahne und zwar nicht bei der eigenen, sondern bei der gegnerischen. Er ist einfach wirklich so einer, der geht dann selber nach vorne und um ihn rum orientieren sich halt dann alle auch mit. Also das ist halt auch dieses Zeichen, was er dann setzt und ja, was ohne Hovelow dann irgendwann gehen soll. Also vielleicht ist der Staffelstab dann irgendwann mal an Noah Kyle Banks übergegangen. Den haben wir zumindest schon aus der eigenen Jugend. Der hat schon den passenden Stallgeruch. Zumindest wächst hinten auch was dran, also aus dem eigenen Unterbau. Und das finde ich persönlich mit einer der Erfolgsmeldungen der Saison.
Mhm. Ja, also Noah Kyle Banks auf jeden Fall eine der positiven Erscheinungen. Und aber wie gesagt, das kannst du bei so vielen Spielern sagen. Ich dachte jetzt zum Beispiel kurz, Mensch, wir müssen eigentlich über Onyeka noch sprechen und Jakic müsste man thematisieren, der sich so ein bisschen aus so einem Formloch wieder rausgearbeitet hat, wobei Formloch in Anführungszeichen, also er war jetzt nie ganz, ganz schlecht, sonst hätte er nicht gespielt, aber halt nicht so gut, wie er damals war, als er von Frankfurt zu Augsburg kam. Aber das ist eben die Falle, in die man bei Augsburg immer wieder reintappt. Man sieht immer dieses Potenzial, man sieht immer die Spieler, die jetzt den Unterschied machen könnten und dann schaut man sich aber das Heimspiel gegen Hoffenheim an und sämtliche Körperteile schlafen ein, weil es einfach, wenn man nicht emotional involviert ist, nicht viel ist, was man da sehen kann. Gleichzeitig habe ich aber schon als Rückmeldung bekommen, durchaus auch vehemente Rückmeldung, wenn ich solche Dinge über den FCA gesagt habe, dass das für FCA-Fans sich komplett anders anfühlt und dass die auch eine ganz andere, du hast es ja gesagt, Demut haben gegenüber ihrem Team und ich glaube auch vielleicht eine andere Erwartungshaltung, ich weiß das nicht. Wie ist denn die Stimmung so generell im Umfeld? Gibt es da wirklich keine kritischen Töne, was die Spielweise angeht?
Also man weiß halt in Augsburg, wo man herkommt. Das vergessen viele nicht. Es kommt ja darauf an, natürlich der eine Fan ist ein bisschen frischer dabei, vielleicht so seit den Europapokaltagen, da sind dann vielleicht die Erwartungen dann auch naturgemäß etwas höher. Dann hat man die Fans, die schon lange mit dabei sind, die dann vielleicht auch etwas leidabrupter auch sind tatsächlich. Also da gibt es durchaus unterschiedliche Fangattungen und dann auch vielleicht unterschiedliche Ansprüche, aber so ist es ja auch in jedem Club. Bei uns ist in Augsburg, würde ich sagen, ist halt es so, dass man weiß, dass es schon mal andere Situationen gegeben hat. Wir hatten mal wirklich Fußball, da waren wir so ultra aggressiv, sehr viel gefoult, versucht, den gegnerischen Spielfluss zu zerstören. Da sind wir jetzt nicht oder sind wir jetzt beileibe nicht. Also das würde ich jetzt hier aktuell nicht sehen. Ich glaube, das würde dann auch nicht mehr so gut ankommen. Aber ich glaube einfach, gerade nach dieser Klatsche in Kiel, wo sie dann viele gefragt haben, um Gottes Willen, wo geht das hin? Und wo viele dann gesagt haben, ja, mit Turup, das wird nichts mehr, sind jetzt einige doch schon am Aufatmen, weil man gesehen hat, dass man durchaus mit dem, was man tut, und man tut's ja durchaus auch gut, seine Früchte ernten kann. Und ich glaube, darum geht's und dass man trotzdem diese Hoffnung hat, dass sich an der einen oder anderen Stellschraube noch drehen lässt, damit es nicht nur ertragsreich ist, sondern auch noch ein bisschen attraktiver. Und mir gefällt, also zum Beispiel 3 Tore gegen Gladbach, also wie sie jetzt zum Beispiel auch entstanden sind, will ich jetzt gar nicht mehr, habt ihr wahrscheinlich jetzt am Wochenende auch schon besprochen, aber das muss man auch erstmal schießen und ich glaube einfach so dieses Spektakel, dass man 3 Tore schießt, übertüncht dann, wie hat man sie geschossen und ich glaube, ja, dass da einfach die Dankbarkeit dann das Ganze überwiegt, dass man eben ja jetzt doch sehr früh schon einen guten Abstand zum Tabellenkeller hergestellt hat.
Ja, ja, das verstehe ich auch total. Andererseits muss man eben sagen, warum sind diese 3 Tore gegen einen Gegner in Unterzahl so bemerkenswert? Ja, weil man erst zum 3. Mal in dieser Saison 3 Tore erzielt hat. Das eine war gegen Schalke und das andere gegen St. Pauli. Also da sieht man auch nichts jetzt gegen diese beiden Teams, aber das ist jetzt nicht unbedingt die direkte Tabellenumgebung vom FC Augsburg oder sollte es nicht sein. Und weil du jetzt gesagt hast, dass man jetzt versuchen muss, im nächsten Schritt die Früchte zu ernten. Ja, welche Früchte sind denn das eigentlich? Also was ist das, wonach der FC Augsburg strebt? Weil Europapokal ist immer leicht gesagt und wenn man es sagt, dann kommen aber völlig zu Recht viele FCA-Fans und sagen, schau doch mal, wo wir herkommen, für uns ist immer der Klassenerhalt das Ziel und so weiter und so fort und das stimmt natürlich auch. Gleichzeitig sehen wir, dass in den Europapokalrängen in der Regel Teams sind, die nochmal andere Möglichkeiten haben als der FC Augsburg. Man ist ein ganz, ganz solider Erstligist, aber wirtschaftlich gehören andere in die Europapokalränge rein. Das heißt, eigentlich stößt ja der FCA ständig an eine gläserne Decke und kommt durch die nicht durch. Also was würdest du sagen, wäre jetzt dann ein Erfolg in dieser Saison?
Also ich habe ja selber gesagt, ich bin ja jemand, der immer auf die Euphoriebremse drückt, so auch im letzten Rasenfunk Royal, glaube ich. Ich hatte da gesagt, gut, dass wir an uns der Europapokal-Kelch vorbeigegangen ist, meine ich mich noch zu erinnern. Und ja, warum? Weil ich halt einfach die Angst habe, dass diese Doppelbelastung, die es dem FC auch damals in dieser legendären Europapokal-Zeit, über die auch das Buch jetzt auch zum Beispiel geht, dass hat uns da auch ziemlich belastet. Der Doppelbelastung ist man nicht so gut gewachsen gewesen damals, also gerade in der Hinrunde. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen die Angst, dass man aus der Bundesliga absteigt, dafür eine vielleicht sehr geile Europapokalsaison hat, aber sich dann über kurz oder lang in Liga 2 wiederfindet. Dass es da Positivbeispiele gibt, dass man die Doppelbelastung sehr wohl auch stemmen kann, gibt's definitiv. Aber vielleicht ist da einfach nur so dieses dabei sein ist alles gehen in Augsburg vorhanden. Wir sind in der Bundesliga, es geht in die nächste Saison und Europapokal, das sollen andere machen. Ich persönlich kann mir aber auch vorstellen, dass es jetzt vielleicht auch wirtschaftlich vielleicht auch schon reicht, dass man sagt, man kann eben mit sich einen Kader aufstellen, dass es der Doppelbelastung im Europapokal standhält. Und ich jetzt einfach sagen müsste, ach komm, wenn es dafür reicht, wir sollten es angehen. Ich glaube, wir könnten es machen. Vielleicht würde das auch noch mal was bewirken, dass dann vielleicht die offensive Spielweise dann von sich aus käme oder dass man zumindest da noch mal ein bisschen rein investieren würde. Und ich denke ich als Fan würde sagen, ich nehme das, was kommt. Ich möchte so früh wie möglich nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben und freue mich einfach immer auf tatsächlich gute Spiele und jetzt vor allem, dass der Nachwuchs, also wenn wir jetzt uns von der Abstiegsregion immer mehr entfernen, dass einfach der Nachwuchs eine Chance kriegt. Darauf freue ich mich persönlich mit am meisten.
Ich meine, also das kannst du natürlich als Fan noch nicht so sehen, aber 16 Punkte Vorsprung und 31 Punkte nach 23 Spieltagen, Irina, ihr seid durch. Also das Thema Abstiegskampf ist noch nicht offiziell abgeschlossen, aber das wird nicht mehr passieren. Ihr habt mehr
Punkte. Ihr habt es als erst gehört.
Ja, nein. Max sagt es. Das hat sich bestimmt noch kein FCA-Fan gedacht. Ihr habt mehr Punkte Vorsprung auf Heidenheim, als Heidenheim Punkte hat auf dem Relegationsplatz. Also, worüber sprechen wir hier? Das Ding ist durch. Aber ich frage mich eben, was der FC Augsburg sein möchte. Gerade eben auch, weil der FCA durchaus etwas überraschend in jüngerer Vergangenheit ja durchaus auch mal angekündigt hat, jemand sein zu wollen und sich da, ich will jetzt nicht wieder das wir wollen sexy Fußball spielen Zitat rausholen, irgendwann muss es auch mal gut sein, aber es wurde eben gesagt und es wurde auch im Zuge der TV-Geldverteilung in Richtung Schalke 04 geschossen und gesagt, naja, die haben ja auch einfach nicht gut gearbeitet und so weiter, warum sollten die denn mehr bekommen als der FC Augsburg? Und damit stellt man sich natürlich schon in Rampenlicht und auf einmal habe ich in anderen Podcasts, die nicht über den FC Augsburg sprechen, habe ich auf einmal Kommentare zum FCA gehört und naja, die haben sich ehrlicherweise halt die Spielweise angeguckt und haben sehr, sehr einfach da sagen können, naja, also was soll das denn sein? Ist das überhaupt dieselbe Sportart? Und so ganz ist die Frage für mich immer noch nicht beantwortet. Was würdest du antworten? Was will der FCA im Jahr 2024, 2025, also in der Saison, wofür möchte der stehen?
Also momentan würde ich sagen, wir suchen, haben jetzt diese defensive Grundordnung gefunden, die wir brauchten, um jetzt einigermaßen vielleicht nochmal kreativ zu werden. Diese Offensivmomente, die finden wir leider immer noch nicht. Ich glaube, da muss man so ehrlich sein, da geht immer noch sehr wenig nach vorne. Vielleicht hat man sich das vorgenommen, dass da zum Beispiel ein Mergen Berisha vielleicht sogar noch einen entscheidenden Impuls setzen kann. Dieser Transfer, den haben wir ja schon erläutert, den kann ich persönlich nicht so ganz einordnen. Und ich glaube, das mit dem sexy Spielen, das hat mich auch so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, weil ich mir denke, so richtig gab's das halt in Augsburg halt nicht. Und ich denke mir, vielleicht sehen wir sexy ein bisschen anders. Vielleicht haben wir unsere eigene Definition dafür. Aber so richtig eine richtig kultivierte, tolle, offensive Spielweise, so an eine kann ich mich in Augsburg echt in der letzten Zeit nicht erinnern. Und von dem her würde ich sagen, man kann trotzdem mit dieser ertragsreichen Spielweise jetzt extrem viel Punkte holen. Das mögen andere dann so sehen, als würde man sich vielleicht die Punkte so mit einer schlechten Spielweise ergaunern. Aber ich glaube, für uns fühlt sich das so ein bisschen an wie ehrliche Arbeit. Und ich freue mich halt persönlich zum Beispiel über jedes Tor von Mert Kümür. Hoffe, dass der eine zum Beispiel sehr langfristige Rolle in Augsburg einnehmen kann. Ich habe da so ein bisschen Marco Richter-Vibes könnte halt unser nächster Rotdiamant werden. Und ich glaube, es ist so eine Saison, wo es einfach auch viele Nachwuchskräfte mal wirklich sich ins Bundesliga-Rampenlicht schießen können, weil wir so früh, wie du sagst, dann Punktepolster auf die Abstiegsränge gemacht haben. Also vielleicht kann sich der FCA diese Saison so ein bisschen rehabilitieren. In den letzten Jahren war das mit dem Nachwuchs gar nicht so ein Thema. Da war es immer so, die haben zu viel Schiss, um mal einen Jugendspieler einzuwechseln. Und ich glaube halt, vielleicht macht uns das auch als FC Augsburg für jüngere Spieler dann auch künftig wieder interessanter, auch hinzuwechseln, sich ausbilden zu lassen, auch ins Nachwuchsleistungszentrum zu wechseln und als Ausbildungsklub auch wieder ein Stück weit interessanter, weil das muss man neben dem sportlichen Erfolg auch sehen. Man kommt dann an Top-Talente auch mal dran, weil man sagt, die kriegen da eine Spielzeit oder die werden da gut ausgebildet. Und das ist mir persönlich auch sehr viel wert, neben dem, was auf dem Rasen passiert. Und so würde ich sagen, der FCR kann sagen, wir haben diese Saison früh mit dem Abstiegskampf nicht zu tun gehabt. Wir haben uns da selber viel erkämpft. Viel war natürlich auch Glück. Offensiv war es nicht immer alles Gold, was glänzt. Und defensiv steht das aber sehr gut. Auf dem kann man aufbauen. Und auch der Nachwuchs hat eine sehr, sehr gute Rolle gespielt. Und vielleicht kann man den einen oder anderen dann über kurz oder lang auch, das darf man der FCA auch nicht Schweigen auch dann für viel Geld auch verkaufen. Mhm. Wie bei Arne Engels.
Ja, oder Emedi Demirovic.
Also, oder so. Oder Kevin Danzo, das ist jetzt auch ein ganz aktuelles Beispiel.
Definitiv. Also da hat man ja wirklich jetzt schon ein paar ganz gute Beispiele für gehabt. Gleichzeitig, und dahingehend stimmt, den Punkt wollte ich noch kurz machen, dahingehend wäre natürlich eine Europapokalteilnahme schon interessant. Also ich verstehe deine Ängste vor der Mehrfachbelastung und so weiter und so fort. Aber aus Spielersicht gibt es nichts Tolleres, als international zu spielen. Weil zum einen gibt es mehr Spielminuten, die auf den Kader verteilt werden. Das heißt, du bekommst auch eher deine Chance. Und alle Spieler streben ja danach, sich international zu messen. Das heißt, wenn du interessant sein willst für Nachwuchstalente, dann kann das dahingehend auch helfen. Und das ist zumindest interessant. Da muss man jetzt keine Geschichte draus stricken, weil da kann es 1000 Gründe geben. Aber Paul Wander zum Beispiel ist zu Heidenheim gewechselt. Der hätte doch auch wunderbar nach Augsburg gepasst. Also gerade so einen Spieler sucht man ja eigentlich händeringend. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie das genau ging, aber allein durch die Transferhistorie und Heidenheim hat auch einen guten Draht zum FC Bayern. Also ich will den nur als beispielhaften Transferperson eine Diskussion aufmachen. Aber das ist eben das, glaube ich, was dem FCA fehlt, dass du mal jemanden holst, der wirklich Lust hat, den Ball am Fuß zu haben, der dann Ideen hat und der in der Lage ist, die auch umzusetzen. Und dann ist das vielleicht tatsächlich nur ein zweiter Claude Maurice, der noch fehlt, zu einem besseren Spiel, bei dem man dann vielleicht auch mutiger sein kann. Wenn ich so versuche, das zusammenzufassen, dann habe ich den Eindruck, also der FCA, der hat sich definitiv gefunden in den letzten Jahren. Wir hatten einige Richtungsausschläge, Ricardo Pipi, Investoreneinstieg, Hofmann als Präsident und so weiter und so fort, aber über den Präsidenten sollten wir vielleicht auch gleich nochmal 2, 3 Worte verlieren. Und dann war es aber so, man hat sich erst an der Vereinsspitze gefunden, also eine neue Geschäftsführung, neuer Präsident eben. Man ist auch so jemand wie Ricardo Pepi, dem ich als Spieler jetzt gar nichts sagen will, aber er war das Symbol für ein sich verheben und dementsprechend dann ein Störfaktor. Das hat man gelöst bekommen und ihm geht es ja jetzt auch bei PSV ganz gut, deswegen Win-Win-Situation für beide Seiten. Und der FCA scheint sich so ein bisschen wieder gefunden zu haben. Dann hat der FCA versucht, cool zu werden für das eigene Umfeld. Auch da glaube ich, dass das funktioniert. Also ich meine, man kann von Sondertrikots halten, was man will. Aber was ich erlebe, ist, dass alle FCA-Fans total begeistert davon sind. Und ich erlebe eben auch, die Stimmung im Stadion ist eigentlich immer da, egal was die mit angucken müssen. Also keine Ahnung, da scheint die Schmerzgrenze wirklich höher zu sein. Also da ist man kein Operettenpublikum, sondern genau das Gegenteil davon. Das heißt, der FCA ruht so ein bisschen in sich selbst. Und ja, die einzige Frage, die ich eben noch habe, ist, wo er eigentlich hin will. Aber das hast du ja schon versucht zu beantworten. Würdest du diesem Eindruck aber erstmal zustimmen?
Definitiv. Also ich finde auch das Römer-Trikot sehr cool. Schön, dass du es noch erwähnst mit dem Sondertrikot. Ich glaube, vielleicht meinst du das. Ja. Ich habe selber leider gar keins bekommen. Bin immer noch sehr traurig drüber. Und finde aber auch einfach einen Mut, marketingtechnisch zu setzen, das hatten wir die letzten Jahre auch so nicht. Also auch das ist jetzt vielleicht zu belächeln, aber das ist auch definitiv einer dieser Kniffe, wo ich sage, da hat sich der FCA einfach nochmal in eine ganz andere Richtung bewegt, um halt eben vielleicht dieses spielerische graue Maus-Attribut wegzubekommen und mit dem Römer-Trikot da wirklich einen Hit hingelegt. Da haben sie auf jeden Fall den Mut bewiesen, der auf dem Spielfeld vielleicht noch nicht ganz so greift. Aber ich finde, das ist schon mal so eins, wo man sagt, hey, vielleicht wie der Hashtag in Europa kennt uns keiner Sau, ist dann mit dem Römer-Trikot in Trikotform gelungen. Ja, jetzt muss es nur noch irgendwie auf dem Platz noch ein bisschen weitergehen.
Der doofe Fußball, wenn der nicht immer dazwischen kommen würde beim FCA.
Ja, genau, der stört eigentlich total. Nee, aber ich bin halt auch so noch so jemand aus dieser Generation, wo wir 9 Punkte nach der Hinrunde hatten und dachten, das wird nichts mehr. Und dann holen die mit einer Mentalität über 20 Punkte in der Rückrunde und halten so gerade noch die Klasse. Und diese Saison ist für mich immer der Maßstab von das ist wirklich so Comeback-Qualität. Das ist aber auch so der niedrigste Maßstab, den ich ansetzen kann. Und da sind wir halt eben sehr weit davon entfernt. Wäre aber schlecht, wenn wir das nicht wären, weil wir sind jetzt 14 Jahre Bundesliga, da muss es einfach jetzt mal weitergehen, da muss jetzt einfach der Anspruch auch ein bisschen höher werden. Ich glaube, das ist auch, was du meintest, es kann nicht der Anspruch sein wie vor 10 Jahren, nicht wie 5 Jahren, es muss auch einfach ins Hier und Jetzt passen und ich glaube deswegen, der ein oder andere hat sich schon aus der Deckung gewagt in Augsburg. Ja, ich glaube, da muss man vielleicht, also ich würde es auch nicht so offensiv formulieren, muss ich ehrlich sagen, das kommt in Augsburg auch gar nicht so gut an, aber vielleicht kann man hinter den Kulissen einfach, vielleicht tun sie es auch schon mal nach mehr streben, denn der eine oder andere Fan, gerade die jüngere Fangeneration, ich glaube, die lechzt tatsächlich schon nach Europapokal. Die haben schon gesagt, jetzt haben wir so knapp verpasst, vielleicht diese Saison und wenn wir es nochmal verpasst, sind die vielleicht sogar eher grantig. Also ich glaube, so ein bisschen Perspektive ist da. Es geht noch ein bisschen nach vorne. Ich glaube, der ein oder andere wird es definitiv mitnehmen. Und ich wünsche mir auf jeden Fall den Trikotmut auch auf dem Feld.
Hm. Ja, es ist ganz interessant, mal drüber nachzudenken, weil eigentlich relativ viele Komponenten vom FCA zum SC Freiburg vergleichbar sind, aber eben in entscheidenden Punkten dann nicht. Also der SC Freiburg hatte seine erfolgreiche Phase mit einem Trainer, der ein Eigengewächs war und auch der auch sehr eigen war und der hat aber noch auf Platz 4 liegend gesagt, mich interessiert nur der Klassenerhalt, ich will erstmal eine 40 Punkte, dann gucken wir weiter und so fort und weil er halt so war, wie er war und weil das Umfeld so ist, wie es ist, beim SC Freiburg wurde das auch akzeptiert. Aber mit Jestorup hat man ja mit jemandem vom FC Kopenhagen geholt, da wurde aufgehorcht und völlig zu Recht auch, denn der Mann hat Ambitionen. Er hat mit Kopenhagen Erfolg gehabt, er war im Gespräch bei Dänemark als Nationaltrainer, hat auch mal gesagt, das ist definitiv ein Ziel, was ich habe und das ist kein unrealistisches Ziel. Das kann sehr gut sein, dass Jestorup das mal macht und allein dadurch kommt ja dann schon eine gewisse Erwartungshaltung und dann ist es ja fast schon tragisch, dass man die Erwartungshaltung erst noch erfüllt. Also seine Anfangszeit war ganz fantastisch und dann ist eben wieder so ein Rückfall in alte Zeiten gibt. Aber ich will jetzt auch nicht zu sehr drauf rumreiten, weil die Ergebnisse stimmen ja und darauf aufbauend kann man etwas weiterentwickeln. Ich würde aber gerne als letzten Aspekt eben nochmal einmal kurz über Markus Krapf sprechen, den Präsidenten. Denn Hakuna Matata hat im Forum geschrieben, als ich das letzte Mal in Augsburg war, also das schreibt er jetzt, erklärte mir jemand aus der aktiven Fanszene, dass Augsburg wie Hertha damals sich den Verein zurückgeholt hätte und die Hoffnungen waren sehr groß. Und er fragt eben deswegen, welche Rolle spielt denn Markus Krapf?
Also auf jeden Fall eine ganz besondere. Wer Markus Maxe Krapf kennt, der weiß auch, dass der echt ungern zum Beispiel im Anzug unterwegs ist, sondern zum Beispiel sehr atypisch auf der VIP-Tribüne und auch gerne mal mit dem FCA-Hoodie sitzt.
Er ist ja wirklich wie Kai Bernstein. Jetzt verstehe ich den Vergleich.
Also er hat ja zum Beispiel auch die Elver-Kneipe, die Fan-Kneipe bei uns in der Maxstraße in Augsburg. Also er ist sehr, er kommt von der Basis. Was interessant ist ja, dass jetzt unser Strölli, wie man so in der Fanlandschaft sagt, sein Praktikant damals war in seiner ersten Einsatzzeit um die 2000er-Wende. Also er kennt definitiv so den Niedergang des FCA, wo es dann quasi in die Amateurligen ging. Das sind ja die schwarzen Zeiten um die 2000er, die keiner so gern rausholt, weswegen auch sehr viel Fans vielleicht abgewandert sind erstmal oder diese Fanbasis eben auch fehlt. Da hat Max ja schon das erste Mal quasi den Feuerlöscher gespielt. Dann ist er jetzt quasi in den letzten Jahren als Präsident in einer Zeit, wo es wirklich unruhig wurde, reingekommen. Und ich finde, da hat er echt mit seiner nahbaren Art den Fans sehr zugetan und sehr nah, vielleicht selber auch einer von diesen Fans, wirklich wieder so Spieler und Mannschaft und Verein zusammengebracht. Also ich persönlich weiß auch, dass er sehr viel den Dialog sucht und sehr viel, wie man das von Fans erwartet, dann sehr auch betont ist, dann auch einfach eine passende Kritik auch zu geben, es nicht unter den Tisch zu kehren, wenn was nicht gut läuft. Und ich finde, das ist sehr angenehm. Gab es nicht immer in Augsburg. Von dem her, das ist schon eine positive Wende auf jeden Fall mit seiner Personalie.
Und neben dem, was du eben gerade alles gesagt hast, was eben die Fannähe fast schon von ihm zum Verein bezeichnet, so wie es ich mitbekommen habe, hat er zum Beispiel auf die Auswärtsfahrt nach Gladbach verzichtet, um eine Rede gegen rechts zu halten am Tag vor der Bundestagswahl. Genau. Also er positioniert sich auch.
Genau, da war er in Augsburg geblieben, um da eben an der Demo teilzunehmen, und fand ich auch ein wichtiges, also auch der FCA hatte da seine Werte auch nochmal passend zu veröffentlicht, und fand ich auch ein wichtiges Statement tatsächlich. Hm.
Und wie ist die ganze Investoren-Geschichte aktuell? Wie wird die im Fanumfeld wahrgenommen? Denn das war ja im Grunde der Bruch, der letztlich auch zum Abgang von Hoffmann geführt hat. Da kamen noch andere Punkte mit dazu und so weiter und so fort. Aber der FCA als Investorenverein, der sich dann eben aus den USA noch einen Teilinvestor mit reinholt, und es wird nicht kommuniziert, die Ultras finden es irgendwann heraus. Das war ja schon, das ist ja der Grund, warum man sich den Verein in Anführungszeichen zurückholen musste, weil man das Gefühl hatte, es ist nicht mehr unser Verein.
Also eigentlich würde ich sagen, merkt man das in Augsburg so gar nicht. Also man merkt es nur, indem man sich gegenüber anderen Fans vielleicht rechtfertigen muss, warum man vielleicht nicht der klassische Investorenverein ist, wie es sich anderswo verhält, weil tatsächlich ist es tatsächlich sehr ruhig dann, also tatsächlich auch geworden nach dem Pipi-Transfer. Da war ja noch so eine Beteiligung vom Blitzer, meine ich, irgendwie auch dabei mit den Kontakten auf jeden Fall.
Ja klar, also dass Fabrizio Romano den Transfer verkündet hat und genau. Das in Dallas, glaube ich, am Flughafen war, da wo Blitzer herkommt.
Genau. Und ich glaube, seither ist da eigentlich eher so stille Ruhe der See. Wie gesagt, ich glaube, häufig muss man als Fan tatsächlich eher sich so rechtfertigen. Wir sind jetzt nicht so der klassische Investorenverein. Du merkst diese Präsenz von einem Investor oder dass man so vom Investor getragen ist, eigentlich gar nicht so. Von dem her ist es kein Dauerbrenner oder ein extrem dauerpräsentes Thema meines Erachtens.
Und das heißt, weil ich hatte nämlich mal so am Rande mitbekommen, dass es Berichte und Gerüchte darum gab, dass Blitzer wiederum seine Anteile verkaufen wollen würde. Er hat da, glaube ich, auch mal ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, ja, als ich damals da mich reingekauft habe, dachte ich, das ist halt so wie überall, ich kann halt jetzt alles bestimmen, und auf einmal kommt da sowas wie 50 plus 1 ums Eck und ich denke mir, was soll das, warum regen sich hier alle so auf, und im Endeffekt kann ich gar nichts bestimmen. Und dann gab es eben Gerüchte, so 150 Millionen Euro. Sollte die Bewertung, ich glaube, seiner Anteile oder der Gesamtanteile wahrscheinlich eher gewesen sein vom FC Augsburg. Das heißt, das ist, wie gesagt, ich habe es nur am Rande mitbekommen, das ist aktuell kein Thema.
Also ich meine auch, dass das letztes Jahr in der Sommerpause so ein bisschen eingeschlagen ist. Da gab es so ein paar Berichterstattungen medial. Ich glaube, vielleicht ist es eben dann auch nicht ertragreich genug gewesen als Konstrukt, egal. Also wurde es natürlich schon zu dem Zeitpunkt, wo das dann auch in den Medien stand, mal so andiskutiert, was wäre die Alternative zu ihm? Wer würde denn dann sonst einsteigen? Was könnte man da eben daraus machen? Und aber es ist dann jetzt, glaube ich, nichts konkretisiert worden. Es gab dann nur quasi einmal so ein bisschen mediale Aufmerksamkeit, und danach hat man nicht mehr wirklich viel davon gehört. Deswegen, glaube ich, ist es momentan ruhig, und was da hinter den Kulissen geschieht, keine Ahnung, aber momentan hört man da von Fanseiten oder auch in den Publikationen nichts zu dem Thema.
Und das Geld, was abgeführt wird beim FC Augsburg aus dem Gewinn heraus, also das waren im letzten Zeitraum, der laut DFL offen liegt, also 22/23, waren das 8,8 Millionen Euro. Sind es dann quasi Auszahlungen an die beteiligten Investoren, also Blitzer plus eben Hoffmann?
Das ist jetzt eine gute Frage. Ich muss sagen, ich habe mich damit jetzt eher weniger beschäftigt. Wir hatten das tatsächlich im Rahmen unseres FCA-Buchs ein bisschen versucht aufzuarbeiten. In dem Fall bei uns der Andi Riedl. Genau.
Ja, also kommt jetzt auch aus der Kalten, sorry, aber als ich mir gerade nochmal die Zahlen angeguckt habe, dachte ich mir, ach ja, stimmt ja, das hatte ich mich ja in der Saisonvorbereitung mal gefragt und damals aber auch nicht rausgefunden. Also ich weiß es jetzt auch nicht. Aber gut, ich meine, das zeigt ja einfach eigentlich auch nur, wie komplex auch beim FC Augsburg das ganze Unternehmen Fußball ist, Profifußball. Und wenn Blitzer verkaufen will, dann macht bitte eine Genossenschaft und kauft es euch selbst zurück. Das ist das Beste, was man gerade machen kann. Investoren raus, Genossenschaften rein, alles gut. Ist nicht ganz so einfach, aber könnt ihr ja mal bei St. Pauli anrufen. Die ziehen das ja gerade durch. Das heißt, ich halte fest, Irina, du bist happy, du trittst aber auf die Bremse. So kenne ich dich aber auch, so dachte ich mir das vorher auch schon. Aber man kann im Grunde festhalten, Augsburg ist jetzt aus dem Gröbsten raus und jetzt zählt's. Und jetzt zählt's vielleicht vor allem auch nicht nur das, wie man Ergebnisse erzielt, sondern vielleicht eher auch das Wer. Also du willst Nachwuchsspieler sehen, du willst Spieler sehen, bei denen man die Hoffnung auf ein Potenzial haben kann, dass die sich weiterentwickeln. Und wie dann der Fußball gespielt wird, ist dann vielleicht auch, klar, wäre es schön, wenn die jetzt wunderbaren Offensivfußball spielen, aber ist jetzt vielleicht auch nicht zu erwarten, kann man vielleicht auch nicht erwarten. So wünschst du dir die restliche Saison.
Ja, vielleicht regt ja gute Situation mit dem Polster auf den auf die ersten Abstiegsplätze auch einfach die Kreativität oder diesen Mut an, den du gefordert hast, indem man sagt, ja, jetzt haben wir nicht mehr so viel zu verlieren und dann kann man durchaus auch mal befreit aufspielen. Das wäre zumindest auch dann für den geneigten Betrachter, der es jetzt nicht aus Fangründen mit dem Verein hält, dann durchaus auch schön.
Warum habe ich nur das Gefühl, dass du mich gerade direkt ansprichst? Ja, ich kann das sehr bestätigen und ja auch für viele andere, die die Bundesliga irgendwie mitverfolgen. Es ist eben manchmal sehr zäh. Ich hatte neulich auch den Felix hier sitzen, guten Freund von mir, der ist ja auch Dauerkarteninhaber beim FC Augsburg, der hat auch fürchterlich geschimpft. Aber so ist das eben. Es ist nicht so leicht, erfolgreich Fußball zu spielen und gleichzeitig schön Fußball zu spielen. Hatten wir erst heute eine Grundsatzdiskussion zwischen Martin Raffet und Jonas Friedrich im Rasenfunk. Aber die will ich jetzt gar nicht wieder aufrollen. Ich will dir stattdessen danken. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Siehst du, ich bin auch. Zweite Aufnahme am Tag ist immer ein bisschen wilder als die erste, das muss man sagen. Und ich werde natürlich das Buch Aus der Rosenau bis nach Europa werde ich verlinken in den Shownotes, wenn ihr das noch nicht habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn euch diese Sendung hier interessiert hat, ja, also dann interessiert euch auch dieses Buch. Dann kauft das bitte. Ich werde es verlinken. Irina, vielen, vielen Dank, dass du hier mal wieder im Rasenfunk warst.
Ja, danke auch von mir. Schönen Abend noch.
Danke dir auch und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Alles, was wir hier machen, ist von euch finanziert auf rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie das geht und in dieser Folge bedanke ich mich bei Oskar Ben 1860, bei Raphael aus Mainz, Marie aus Berlin, Bastian und Thomas J. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung und wenn ihr Feedback geben wollt zu dieser Sendung, dann geht doch auf mitmachen.rasenfunk.de und abonniert auch sehr gerne die anderen vier Feeds des Rasenfunks. Wir haben den Feed Bundesliga Frauen, den Feed Ligatour zur zweiten Liga und zum europäischen Topfußball, den Feed Nationalteams, da wird jetzt dann auch was zu den Frauenländerspielen erscheinen. Und wir haben den Feed des Tribünengesprächs, da ist die letzte Sendung zum Polizeikostenurteil des BGH. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, bleibt gesund und bis bald. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.